Nun, wir sind dankbar, als Jugend aus Hamm unter euch sein zu dürfen. Wir sind dankbar für dieses Band der Liebe, welches uns auch als Gemeinden miteinander verbindet. Und so ist es auch, dass die Geschwister aus unserem Ort euch alle grüßen ließen. Heute Morgen hatte ich einen Bruder hier aus eurer Mitte begrüßt und er sagte zu mir, freudestrahlend: Ich bin derjenige, der für euer leibliches Wohl zuständig ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut und dachte bei mir selbst, wer ist denn heute Morgen für das geistliche Wohl zuständig? Und ich bin dankbar, sagen zu dürfen, dass es doch Gott ist, der für das geistliche Wohl auch in dieser Stunde zuständig ist. Und unser aller Gebet ist es doch, dass Gott uns auch gemeinsam segnen möchte, überall, wo sich sein Volk versammelt. Und so möchte ich auch für diese Stunde das Textwort verwenden, welches wir bereits in der Vorlesung gehört haben. Ich schlage noch einmal Lukas 10 und lese den 30. Vers vor. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es war ein Mensch. Es hat uns nicht gesagt, was für ein Mensch es war, wie alt er war. Es hätte ein junger Mensch gewesen sein können, ein alter Mensch, einer mit einer hohen Berufsausbildung, vielleicht auch ein Handwerker. All das wird uns nicht gesagt. Es wird uns nur gesagt, ein Mensch, der ein Ziel hatte, der auf dem Weg war und der unter die Räuber fiel. Jeder Mensch, so macht es uns dieses Gleichnis deutlich, hätte unter die Räuber fallen können. Ohne Ausnahme, es hätte jeden anderen auch passieren können. Diese Räuber, sie raubten den Menschen die Kraft. Sie zogen ihm seine Kleider aus. Sie raubten ihm seine Würde und sie ließen ihn halbtot am Wegesrand liegen, ohne Hoffnung und völlig am Boden zerschlagen. Ohne Hilfe hätte dieser Mensch keine Möglichkeit mehr gehabt zu überleben. Er war völlig auf Hilfe angewiesen und glücklicherweise waren andere Menschen auf diesem Weg, die dort vorbeigingen, auf einen Weg von Jerusalem nach Jericho, ungefähr zur damaligen Zeit 9 Stunden. Und es heißt hier 9 Stunden Tagesreise. Und es heißt hier, der Weg ging hinab. Also Jerusalem, es liegt 1000 Meter höher als Jericho. Der Weg ging ständig hinab. Und dort auf diesem Weg war es glücklicherweise so, dass auch andere vorübergingen. Wir können es uns so vorstellen, dieser Mensch halbtot am Wegesrand, kaum die Kraft, den Kopf zu heben, hört Schritte, macht vielleicht so die Augen auf und dann sieht er einen Priester. Vielleicht wird dieser Mensch ein Jude gewesen sein und er wird gedacht haben, Gott sei Dank, einer aus meinem Volk, er kommt, er wird mir helfen. Noch dieser Priester, er geht vorbei. Er hat keine Zeit. Vielleicht hat er auch Angst, sich an diesen Menschen zu verunreinigen. Der könnte doch tot sein. Wir lesen es in Vers 31. Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite. Der machte einen Bogen. Der wird vielleicht gedacht haben, dieser Mensch, er hat vielleicht auch selber Schuld, dass er unter die Räuber gekommen ist. Genauso auch ein Levit. Auch der geht vorüber. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Mensch, der da liegt, ganz auf Hilfe anderer Menschen angewiesen ist, wie er so zerschlagen wird, wie dieser Schmerz, dass jemand gleichgültig an ihm vorübergeht, größer ist als der Schmerz, den die Räuber zugefügt haben. Und dabei haben wir ja in 1. Johannes, lasst uns das mal aufschlagen, 1. Johannes Kapitel 3, Verse 17 und 18, doch ein so schönes Wort, welches wir in diesem Brief finden, wie wir uns Menschen, die am Wegesrand liegen, uns verhalten sollen. Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes an ihm bleiben? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und so haben wir anhand Gottes Wort doch eine Anleitung, wie wir uns verhalten sollen. Nun sind zwei Menschen an ihnen vorübergegangen und dieser Mensch, der am Wegesrand liegt, wird verzweifelt gewesen sein. Doch Gott sei Dank, es kam noch einer vorbei, einer, der Mitleid mit ihm hatte. Und ich gehe nochmal zurück auf das Vorlesungswort Lukas 10 und lese jetzt den Vers 33, Lukas 10, Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Einer, der diesen Menschen, der am Wegesrand liegt, liebte. Einer, der nicht viele Worte machte, sondern handelte. Einer, der mit seinen Händen die Wunden verband, Öl und Wein in die Wunden goss, der ihm pflegte, der ihm aufrichtete, der ihm in die Herberge brachte, der alles für ihn bezahlte. Und er versprach, wiederzukommen. Er versprach, ihm so lange zu helfen, bis dieser Mensch wieder aufgerichtet ist. Einer, der den Menschen liebt, einen jeden Menschen liebt, Jesus Christus, er liebt einen jeden Menschen und er kann nicht vorübergehen. Wenn er einen Menschen am Rand des Weges liegen sieht, halbtot, er bleibt stehen, er heilt, er rettet. Und so soll auch der Gedanke für diese Stunde lauten, der barmherzige Samariter. Wenn wir uns diesen Menschen so ein wenig näher betrachten, der am Wegesrand liegt, halbtot, dann denke ich, lohnt es sich, einen Blick zu werfen auf die Räuber, die ihm begegnet sind. Es lohnt sich, die Frage zu stellen, wer sind denn eigentlich die Räuber in den Leben eines jeden Menschen und insbesondere im Glaubensleben? Ich möchte euch mit Gottes Hilfe mal die Räuber beim Namen nennen. Euch mal die Räuber vor Augen führen. Es ist gut zu wissen, wer diese Räuber sind, um sich vor ihnen doch zu schützen. Seht, der Seelenfeind, er ist es, der den Menschen, so wie Gott ihm geschaffen hat, alles rauben möchte. Die Würde, die Berufung, die Freude und auch die Gaben. Da gibt es Menschen, die haben so eine schöne Gabe. Sie können so schön lächeln. Andere, sie sind so liebreich und hilfsbereit. Doch ist es euch nicht auch schon mal gegangen, dass ihr dieselben Menschen irgendwann mal später getroffen habt, nachdem sie unter die Räuber gefallen sind? Es ist kein Lächeln mehr auf ihren Lippen, kein freundliches Wort. Sie sind ganz zerschlagen. So macht es der Seelenfeind. Er schleicht sich heimlich heran, wie ein Taschendieb. Er raubt den Menschen und oft ist es so, Menschen merken gar nicht, dass ihnen etwas geraubt wurde. Und ich habe den Eindruck, in unserer Zeit, wenn man so die Menschen unserer Zeit beobachtet, dann muss man feststellen, sie merken es gar nicht, was ihnen fehlt, was ihnen die Räuber alles schon in ihrem Leben geraubt haben. Ich möchte euch 7 Räuber vorstellen. Der erste mit dem Namen Zweifel. Dieser kommt und schleicht sich herein, sieht den Menschen so fröhlich auf seiner Straße ziehen, einen Menschen, der ein Ziel hat, einen Weg geht, und da ist dieser Räuber Zweifel, der bei sich denkt, na warte mal, sing du mal ein schönes Lied, wenn ich mal an dich mich heranmache, ich werde dir schon die Freude rauben, ich werde dir schon die Gewissheit rauben, ich werde dir den Glauben rauben. Und so nagt er an der Gewissheit und er ist bemüht, den Glauben in dem Herzen der Menschen zu rauben, die ein Ziel haben, die einen Weg gehen. Er raubt das Vertrauen in Gott. Ich möchte euch noch einen zweiten Räuber vorstellen, der Räuber Enttäuschung. Enttäuschung. Wenn man so hohe Erwartungen hat und diese dann nicht erfüllt werden, werden manche Menschen sehr enttäuscht, dadurch entmutigt. Vielleicht hat man so auf einen Menschen aufgeblickt, der so geistlich ist, so vorbildhaft ist, und dann wurde man enttäuscht. Weißt du, wir haben unseren Blick nicht auf Menschen zu richten, auch wenn sie geistlich sind, auch wenn sie vorbildhaft sind. Es soll uns eine Ermutigung sein, aber unser Blick soll immer auf Jesus Christus, den barmherzigen Samariter, gerichtet sein, damit der Räuber Enttäuschung in unseren Herzen nicht die Freude und die Hingabe zu Gott raubt. Dann gibt es noch den Räuber mit dem Namen Angst. Angst und Überforderung. Wir kennen es ja. Ich habe Stress. Und wie viel beobachtet man auch auf der Arbeit, dass Menschen einen Burnout haben, ausgebrannt sind, von den Räubern alles ihnen geraubt wurden und sie keine Kraft mehr haben, zum Erliegen gekommen sind, nicht mehr weitergekommen sind, weil ihnen der Räuber Angst immer wieder die Angst einflößt, Angst vor der Zukunft, was wird geschehen, wie wird es gehen, Angst vor Krankheiten. Man hat vielleicht noch gar keine Diagnose, aber man denkt, ach, das wird bestimmt das und das sein und da wird es bestimmt keinen Ausweg mehr geben. Ach, der Räuber Angst, er hat schon manchen Menschen auf seinen Weg eingeschüchtert, ihm das Zutrauen geraubt, die Berufung. Und vor allen Dingen dieser Räuber Angst und Überforderung, er ist auf den Mut aus. Er möchte den Lebensmut, den Gott den Menschen gegeben hat, rauben. Er weiß, dass es etwas Wertvolles, das will er haben. Und wenn ein Mensch keinen Lebensmut hat, dann sieht man Menschen am Wegesrand liegen, halbtot, ohne in der Lage zu sein, sich wieder aufzurichten. Ja, man kann so viele Arbeiten haben, die dann noch die Angst so groß macht, eine Aufgabe nach der anderen, und dann scheint es nachher so ein großer Berg zu sein und dann hat man Angst, wie schafft man es denn? Dabei haben wir ein so schönes Wort unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns das mal aufschlagen in Matthäus 11, Vers 28, Matthäus Kapitel 11, und ich lese die Verse 28, da sagt unser Herr Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So dürfen wir es auch mit unseren alltäglichen Aufgaben machen. Bringt sie doch zu Jesus, er will uns erquicken, er will uns Kraft, wie wir das auch jetzt in den Jugendlied gehört haben, Kraft für den heutigen Tag geben. Für heute reicht es aus. Ja, er ist ein barmherziger Samariter, der Kraft spendet und der den Menschen wieder aufrichtet. Ein anderer Räuber, der vierte Räuber, und ich glaube, das ist so der Anführer. derjenige, der so das Kommando gibt. Und sein Name ist Schuld und Versagen. Schuld und Versagen. Der immer wieder sagt, hier hast du einen Fehler gemacht, da hast du es nicht so richtig gemacht. Der baut sich so ganz groß auf dem Weg auf, wo der Pilger geht, wo er ein Ziel hat. Und dann hat er auch noch so ein Werkzeug in der Hand, so eine große Keule mit einem Griff. Und dann fängt er an zu hauen. Da hast du nicht richtig gemacht und dieses hast du nicht richtig gemacht. Wisst ihr, Jakobus schreibt ja, wir fehlen alle mannigfaltig. Fehler machen wir alle. Wenn man in so einen fremden Ort ist, so ist es mir heute gegangen, und man konzentriert sich auf den Verkehr und dann übersieht man das Verkehrsschild 30 und ist dann etwas zu schnell gefahren. Man macht einen Fehler, man hat das nicht absichtlich gemacht. Nun, hier bei euch in Pforzheim, merke ich, ist das kein Problem, man fährt fast überall 30, da macht man nichts verkehrt. Aber ja, so sind wir Menschen, wir machen Fehler und manche Fehler sind auch so, dass man sich auch mal bei jemandem entschuldigen muss. Aber dadurch können wir doch nicht sagen, dass Fehler Sünden sind. Und das will ja auch Jakobus in seinem Brief zum Ausdruck bringen. Manche Menschen, sie machen es so und sagen es so, Fehler sind Sünden. Und dann bauen sie das so auf und sagen, ein sündenfreies Leben ist ja nicht möglich. Wir machen ja überall, hier sündigen wir und da sündigen wir und hier bin ich wieder über 30 gefahren und da. Nein, so ist das nicht. Fehler sind keine Sünden. Und ob sie das bewusst oder unbewusst machen, am Ende steht dann die Aussage, es ist nicht möglich, ein sündenfreies Leben zu führen. Doch wissen wir aus Gottes Wort, ein sündenfreies Leben ist möglich. Jesus ist ja für uns gekommen, um uns das Heil zu bringen, um uns aus der Sünde zu erlösen. Und da ist es doch naheliegend, dass wir auch ohne Sünde weiter ihm dienen. Er gibt uns die Kraft. Nur wir müssen wachsam und betend sein. Sollte es aber so vorkommen, dass du vielleicht in deinem Leben gestolpert bist, vielleicht auch gefallen bist, wie Petrus deinen Herrn verleugnet hat, der darunter gelitten hat, der zum Herrn kam und wieder Vergebung errungen hat. Weißt du, als Jesus Petrus alles vergeben hat, dann war es auch vergeben. Und wenn Jesus dir vergeben hat, dann lass dich doch nicht von diesen Räuber Schuld und Vergebung immer wieder knüppeln und sagen, warum hast du das gemacht? Wie konntest du es nur und hättest du nicht? Und so weiter. Ja, dieser Räuber Schuld und Versagen, er nutzt das Versagen und er übertreibt auch oft riesengroße Sachen, macht er aus kleinen Dingen. Und sein Ziel ist es, zu entmutigen. Sein Ziel ist es, das geistliche Leben zum Stillstand zu bringen. Und er ist es, der sagt, du bist unwürdig. Doch Gott ist es, der sagt, stehe auf, gehe weiter, gebe nicht auf. Der fünfte Räuber, er ist uns allen bekannt. Das ist der Räuber Welt. Ja, dieser Räuber, er hat schon manches geraubt, manchen Zweifel gesät, über den Glauben gespottet. Doch ich würde sagen, in unserer Zeit, sie ist schon eine besondere Zeit. Dieser Räuber Welt, er ist ja schon immer modern gewesen. Das muss man ja schon ihm lassen. Der hat sich immer an das Moderne orientiert. Aber jetzt hat er noch so eine Wunderwaffe. Und diese Wunderwaffe, sie heißt Internet. Der Räuber Welt mit der Wunderwaffe Internet. Wie viel Schaden hatte er schon gebracht? Wie viel Raub hatte er verübt? Und er ist ständig auf einen Raubzug. Wie viel Zeit raubt er den Mensch, der auf dem Weg ist? Und Geschwister, ist das nicht eine Plage, dieses Internet? Es ist ja wichtig, dass man es hat im Berufsleben. Deshalb kann man es ja nicht ganz ausschließen. Aber Gott möchte uns doch vor diesen Räuber Welt mit seinem Internet bewahren. Dass dann die Mädchen so viel im Internet sitzen und sich über ihr Aussehen identifizieren. Man sieht die Jungen an ihren Spielkonsolen stundenlang. Man sieht einen Menschen in jeder Altersgruppe, jung und alt. Mit manchen Mausklick kommt man überall hin. Ach, dieser Räuber, Welt und Internet. Er möchte alles rauben, was Gott den Menschen gegeben hat. Er möchte alles nehmen. Und deshalb haben wir so viel, so wachsam zu sein vor diesen Räubern. Und da möchte ich euch noch den sechsten Räuber vorstellen. Und dieser heißt Irrtum, Irrweg. Wisst ihr, dieser Räuber, worauf ist er aus? Auf das, was er nicht hat, auf die Wahrheit. Er möchte die Wahrheit rauben und er tritt so ganz elegant auf. Nicht so wie dieser Räuber Schuld und Versagen. Nee, der kommt so ganz freundlich und sagt, hör mal, ich habe auch Wahrheit. Das, was ich habe, das ist viel besser als das, was du hast. Nimm doch meine Wahrheit. Wir machen mal einen Tausch mit dir. Wie heißt es eigentlich in Sprüche 23, Vers 23? Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Um keinen Preis. Egal wie viel dir der Räuber bietet, behalte die Wahrheit, die du hast. Da habe ich mit jemandem kürzlich gesprochen, der die Gemeinde verlassen hat, der in verschiedenen Gemeinschaften war und dann sagt er, weißt du, ich habe viele Gemeinschaften kennengelernt, aber eine Gemeinde mit der Wahrheit, wie es die Gemeinde Gottes ist, habe ich bisher noch nie kennengelernt. Geschwister, wir haben etwas zu verlieren. Wir haben etwas, worauf der Räuber Irrtum einen besonderen Augenmerk hat. Das haben wir zu bewahren. Ich möchte nicht andere Menschen verurteilen. Gott wird einen jeden nach seiner Erkenntnis urteilen. Aber die Wahrheit, die wollen wir doch nicht verkaufen. Wir wollen sie doch bewahren. Wir wissen und kennen doch die Wahrheit. Wir wissen doch, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns Heil zu bringen, um uns Erlösung zu geben. Und wir dürfen in Buße und Treue, wenn ein Mensch in Sünde ist, zu ihm kommen und Frieden finden. Wir wissen, dass er uns die Verordnungen gegeben hat. Die Taufe, das Abendmahl, in Johannes 13 die Fußwaschung. Wir wollen das doch alles einhalten. Und wir wissen, dass Jesus erst war, der zu seinen Jüngern die Gabe des Heiligen Geistes gesagt hatte, dass sie auf sie kommen wird, dass dieser Geist, der Heilige Geist, nicht von der Welt empfangen kann. Sie kennt ihn auch nicht. Die Gabe des Heiligen Geistes, sie ist für die Erlösten. Und es ist ein Gnadenwerk, welches Gott uns gegeben hat. Er hat uns die Erlösung gegeben und er möchte uns auch als zweites Gnadenwerk auch die Gabe des Heiligen Geistes geben. Auch das wollen wir doch nicht. Diese Wahrheit wollen wir doch nicht loslassen. Nicht an diesen Räuber preisgeben, sondern festhalten. Und nun, wo die sechs Räuber diesen Menschen, der auf dem Weg war, nun so windelweich geknüppelt haben, wo er schon am Boden liegt, immer wieder draufgeschlagen haben, da ist der siebte Räuber, der guckt sich das an und der wartet. Der wartet, bis diese sechs Räuber ihre Arbeit verrichtet haben. Und dann, als diese sechs Räuber, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, dann wissen sie, jetzt kommt unser guter Geselle, der macht noch den Rest. Und der Name dieses Räubers lautet Isolation, Trennung, weg von den anderen. Durch die Verletzungen ziehen sich so manche Menschen, die unter die Räuber gekommen sind, zurück. Ja, sie haben Angst, noch mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Vielleicht ist das ein Räuber. Vielleicht schlägt er mir auch noch eins drüber. Sie bewegen sich nicht mehr, sie stellen sich tot. Und die, die an ihnen vorübergehen, was soll ich mit denen anfangen? Lass ihn doch liegen, dafür habe ich doch keine Zeit. Niemand hilft den Menschen. Und so sehen wir, dass Menschen auch in der großen Welt, auch Menschen, die Gott nicht dienen, am Wegesrand liegen, halbtot. Manche denken ja, in der großen Welt, da finde ich mein Glück. Nur eins muss man sagen, in dieser großen Welt gibt es keinen Platz für schwache Menschen. Dafür gibt es keinen Platz. Und so liegt der Halbtote einsam, voller Scham, hoffnungslos, allein am Weg. So sind diese sieben Räuber eine stille Kraft, die auch heute noch ihr Handwerk gut verstehen. Wie fühlt sich denn jemand, der so am Boden liegt, der nicht mehr weiter kann, verzweifelt? Keiner sieht mich, alle übersehen sie mich, niemanden ist eine Unterbrechung wert für mein Leid, welches ich in meinem Leben erlebt habe. Doch eins dürfen wir in dieser Begebenheit aus Lukas 10 lesen. Der Mensch war noch nicht ganz tot. Gott möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott hatte noch diesen Menschen das Leben erhalten. Und so ist es so, dass Gott um das Leben eines jeden Menschen bemüht ist. Dieser Mensch, er hatte noch ein wenig Leben in sich gehabt. Und es gab Hoffnung. Es gibt auch heute noch Hoffnung. Die Hoffnung für Hoffnungslose. Und das ist der barmherzige Samariter. Das ist auch noch heute der barmherzige Samariter, der nicht vorübergeht, der an jeden Menschen, jeden Alters, jeden Berufes, jeden Lebensweges nicht vorübergeht. Ob nun ein Weg runtergeht, manchmal immer tiefer in immer schwerer und beschwerlichere Lagen. Manchmal gehen ja auch Wege nur aufwärts. Doch auf beiden Wegen lauern die Räuber. Und deshalb ist es so wichtig, dass man doch unseren Blick auf den barmherzigen Samariter lenkt. Warum ist Jesus mehr als dieser barmherzige Samariter, von dem wir lesen? Warum ist er der barmherzige Samariter? Nun, wir können sagen, er ist nicht nur derjenige, der einen Trost gibt, sondern er ist auch derjenige, der zupackt. Mit seinen Händen, der hilft, der aufrichtet, der tröstet, der neue Kraft gibt und Hoffnung, der die Wunden verheilt mit Öl und Wein. Sowohl körperliche Wunden, er ist ja auch unser Arzt und Helfer, aber auch die seelischen Wunden. Er ist derjenige, der aufrichtet, der trägt und der auch persönlich investiert. Sein persönliches Leben hat er für uns gegeben. Und er ist derjenige, der diesen Menschen, der am Boden zum Liegen gekommen ist, in eine sichere Umgebung bringt. Und andere beauftragt, sich um diesen Menschen zu kümmern. Er ist darum bemüht, dass jeder Mensch, der in eine solche Situation reinkommt, wiederhergestellt wird, ganzheitlich. Er sorgt für Leib, Seele und Geist, damit alles wieder in Gleichklang und Harmonie kommt. Und er Und sein Ziel ist es, keine dauerhafte Pflege, sondern eine Selbstständigkeit, dass dieser Mensch wieder auf beiden Beinen zu stehen kommt, nicht nur auf einem Bein, sondern auch auf den anderen Bein, mit beiden Beinen wieder festen Grund unter seinen Füßen hat. Lasst uns dazu mal 1. Petrus 5, Vers 10 aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 5, und ich lese den 10. Vers. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Dieser Gott, der barmherzige Samariter, er wird uns aufrichten, er wird uns auf einen festen Grund stellen, stärken und kräftigen. Und wer sagt das? Petrus. Petrus, der es erfahren hat. Gerade er, geleitet durch den Geist, schreibt diese Worte an uns. Der barmherzige Samariter, er wird uns befähigen, weiterzugehen, die Reise fortzusetzen. Wir alle haben doch Ziele, wir alle haben doch Aufgaben. Viele von uns haben eine Familie, Kinder, Aufgaben im Alltagsleben. Und er, der barmherzige Samariter, er will uns Kraft geben, diese Aufgaben zu erfüllen. Er will unserem Leben wieder Ziele geben, wenn jemand so am Boden liegt. Er möchte ihm wieder ein Ziel geben und wieder die Möglichkeit geben, weiterzugehen. Eins muss man bei all denen in Betracht ziehen. Heilung braucht Zeit. Heilung braucht Zeit. Wir alle wissen es doch, wenn wir uns verletzt haben, das ist nicht von heute auf morgen. Und deshalb müssen wir Geduld haben. Mit wem müssen wir Geduld haben? Ich glaube, am allermeisten mit uns selbst. Manchmal sind es auch Gewohnheiten, die wir brechen müssen. Und das braucht so seine Zeit. Man braucht so Geduld. Wunden sind nicht schnell verheilt und Verletzungen auch nicht gleich vergessen. Wir sind alles Menschen. Und das Gehen, es muss teilweise neu gelernt werden. Heilung, das ist ein Prozess. So wie dieser Mann, der am Boden lag, so ganz zerschlagen, wenn der wieder aufgerichtet werden muss, wenn seine Wunden versorgt werden muss, das ist ein Prozess. Im Gegensatz, vielleicht in diesem Zusammenhang, Heiligung. Heiligung ist kein Prozess, sondern eine Erfahrung. Und so braucht Heilung seine Zeit. Doch sei nicht enttäuscht, sei nicht entmutigt, wenn es manchmal Zeit in Anspruch nimmt. Er ist bei dir. Er, der barmherzige Samariter, ist bei dir. Er pflegt dich. Er hat es versprochen, alles für dich zu tun, dass du wieder gehen kannst, dass du auch die Verletzungen wieder vergessen kannst. Dahin müssen wir auch kommen. Womit will er uns helfen? Mit seinen durchbohrten Händen. Er weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Und deshalb ist er mit seinen Händen so behutsam. Er heilt mit seinen heilenden Händen. Er gibt Trost und Kühlung. Und er trägt uns mit seinen Händen, wo wir nicht mehr weiter können. Ich habe schon manchmal mit Menschen gesprochen, die sagen, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr weiter. Ich möchte dir sagen, es geht weiter. Es gibt den barmherzigen Samariter. Er will dir beistehen, er will dir helfen, er will dich schützen und er will dein Schild sein in der Gefahr mit seinen Händen. Er segnet uns am Morgen, wenn wir aufstehen. Dann gibt er uns mit seinen Händen die Kraft. Tagsüber, wenn wir merken, jetzt habe ich aber keine Kraft, dann dürfen wir zu ihm beten und er gibt uns wieder Kraft. Und wenn wir uns nachts zum Bett legen, dann dürfen wir uns auch seinen Händen anbefehlen. Er schützt uns, er sorgt für uns. Ach, wisst ihr, es ist so schön zu wissen, wie seine Hände sind. Sie sind weich, auch wenn der Weg manchmal hart ist. Da habe ich mit jemandem gesprochen, da sagte die Person, ach weißt du, Gott liebt mich nicht, er schlägt mich immer und ich kann nicht mehr. Und dann musste ich sagen, lieber Mensch, das ist der Räuber, das ist nicht der Herr und Heiland. Seine Hände sind weich, er versucht immer aufzurichten, nicht runterzudrücken. Daran kannst du ihn erkennen. Und seine Hände, sie sind stark. Da war so ein kleiner Junge, der kam mit seinem Vater ins Geschäft. Und der Verkäufer, der sah den Jungen, nun, er wollte ihm einen guten Gefallen tun. Und er sagte ihm, Junge, hier hast du eine leere Tüte, halt die mal in deine Hand und jetzt nimm mal mit beiden Händen so in die Bonbon-Tüte, greif mal richtig zu und hol so viel Bonbons du kannst mit deinen beiden Händen raus und tu sie in deine Tüte. Der Junge überlegte und dann sagte er zu seinem Vater, Papa, mach du das. Du hast doch viel größere Hände. Wenn du da mal so reinpackst, dann habe ich meine Bonbon-Tüte aber gestrichen voll. So dürfen wir es machen. Wir dürfen unseren barmherzigen Samariter bitten und fragen: Jesus, hilf mir, du hast doch so starke Hände. Fühle du doch meine Seele. Ich brauche heute so viel Kraft, aber du hast doch so viel Kraft. Fülle du doch, du hast doch im Überfluss, und er gibt so viel, dass die Tüte voll wird, ja, überquillt. So ist unser Herr und Heiland. Er gibt gerne, er gibt und legt in Bettlerhänden seine Gnade. Es ist nicht unsere Anstrengung, sondern das Vertrauen, was zählt. Wir sind und wir haben manchmal nichts in unserer Hand, wenn Räuber kommen. Aber wir dürfen wissen, er hat uns in seiner Hand. Und das reicht doch. Das ist doch völlig ausreichend. Er, der barmherzige Samariter, er führte diesen Mann, den er aufhob, den er auf sein Maultier legte. Er führte ihn wohin? In die Herberge. Zu den Herbergsvater, da, wo dieser Mann Kraft schöpfen konnte. Wisst ihr, wenn Jesus, der barmherzige Samariter, uns aufhebt, und das war ja auch so, als wir Heil erfahren haben, als er uns die Sünden vergeben hat, als er uns emporgehoben hat, wohin hat er uns geführt? In die Herberge, in seine Gemeinde, unter Geschwistern. Das ist der Platz, wo er uns hinführt. Da sind Menschen, die vielleicht die gleichen Erfahrungen erlebt und erfahren haben. Das sind Menschen, mit denen wir auch uns teilen können, die uns behilflich sein können. Das sind Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben können, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Da finden wir die Pilger, die auf den Weg sind und ein Ziel vor Augen haben, nämlich das Ziel der ewigen Herrlichkeit. Dort in der Herberge sorgt er, dass es uns gut geht. Schließlich hatte ja der barmherzige Samariter Geld gegeben, dass es in der Herberge an nichts fehlt. Und so macht es Jesus Christus auch. Er sorgt dafür, dass uns nichts fehlt. Er gibt uns Licht und Orientierung, Wärme und Geborgenheit. Und er ist es, der uns auch die Nahrung in seiner Herberge gibt. Lasst uns doch dazu nochmal Psalm 23 aufschlagen. Psalm 23 und die Verse 5 und 6 lesen. Ich lese den Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen, und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Dort in dieser Herberge, dort haben wir alles Gute, alles in Überfluss. Gutes und Barmherzigkeit, sie werden mir folgen immer da im Haus des Herrn. Dort in diesem Haus finden wir Ruhe und Erholung. Dort finden wir Stille. Dort bleibt das Handy auch stille, meistenteils. Manchmal hört man es auch, dass es gerne auch da stören will. Doch hier dürfen wir mit Geschwistern zusammen sein, Gott anbeten, unseren himmlischen Vater, mit den Herbergsvater dürfen wir zusammen sein. Ist das nicht ein schöner Ort, wo uns der barmherzige Samariter gebracht hat? Ist das nicht ein Ort, wo wir immer als Teil der Familie Gottes sein wollen, sein sollen? Da kann man einiges erfahren. Da kann man einiges erfahren über die Räuber. Da kann man einiges erfahren, wie man ihnen aus dem Weg geht oder ihnen am besten begegnet. So ein Sanatorium, so eine Kur, die ist doch ganz schön teuer. Da habe ich von manchen gehört, die brauchen so sehr einen Kurplatz. Aber sie haben ihn nicht bekommen. Gestrichen, zu teuer, das können wir nicht bezahlen. Nicht für sie, nicht für diesen Menschen. Doch in dieser Herberge war er es, der diesen Platz schon für uns bezahlt hat. Er hat für uns durch sein Leben doch auch uns Heil gebracht. Und er ist derjenige, der für uns auch eine Wohnung im Himmel bereitet und der auch den Platz in seiner Herberge für uns bezahlt hat. Zum Schluss sagte der barmherzige Samariter zum Herbergsvater: Ich werde wiederkommen. Ich komme wieder. Ich werde wieder an diesen Ort erscheinen. Das sagt uns Jesus auch. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und er sucht als erstes seine Gemeinde auf. Er sucht die Erlösten auf. Wen wird er dort in dieser Herberge finden? Da wird er Menschen finden, die tot waren, denen er Heil gegeben hat. Da wird er Menschen finden, die einst unter die Räuber geraten sind, die er aber wieder aufgerichtet hat, die er wieder gepflegt hat, die gesund geworden sind, die sich bester Gesundheit erfreuen werden. Die wird er wiederfinden. Und wie werden wir uns freuen, wenn er wiederkommt und wir unseren barmherzigen Samariter sehen. Er hat mir geholfen. Er hat mich aufgerichtet. Er ist mein Leben lang mit mir gewesen. Wir werden uns doch sicherlich freuen, wenn er, der barmherzige Samariter, wiederkommt. Und so lange lasst uns in der Herberge bleiben. Gott segne uns. Amen.